Ich bin in den letzten Wochen, vielleicht sogar schon Monaten, mit euch durch das Lukas-Evangelium gegangen und habe immer bei den Gleichnissen und Beispielgeschichten, die Jesus erzählt, angehalten sozusagen. Und damit möchte ich heute weitermachen, Lukas 14, 25 bis 35. Und ich dachte, ich gebe euch noch Einblick, wie ich mir so einen Text erschließe. Also eine Möglichkeit ist, sich hinzusetzen und ihn einfach mal abzuschreiben, weil man dadurch viel bewusster den Text durchliest. Man muss ja sich irgendwie merken, was da steht und es dann hinschreiben und dann den nächsten Satz oder den nächsten Vers sich merken und hinschreiben. Und in unserer Zeit, wo einfach so viel Ablenkung um einen herum ist, also ich persönlich finde das eine gute Übung, um auch mal konzentriert einen Text durchzulesen. Also den Zettel kann ich anschließend wegschmeißen, das geht mir nicht darum, das jetzt aufzubewahren, aber einfach mal als Idee, als Gedanke, statt dass die Augen nur so schnell über den Text huschen und man dann schon wieder in Gedanken woanders ist, ja, es hilft. Viele Leute begleiteten Jesus auf seinem Weg. Da drehte er sich um und sagte zu ihnen: Wer zu mir kommt, dem muss alles andere unwichtig werden. Sein Vater und seine Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar das eigene Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, kann nicht mein Jünger sein. Stellt euch vor, einer von euch will einen Turm bauen. Setzt er sich dann nicht als erstes hin, berechnet die Kosten und prüft, ob sein Geld reicht. Sonst passiert es, dass er das Fundament legt, aber den Bau nicht fertigstellen kann. Alle, die das sehen, lachen ihn aus und sagen: Dieser Mensch wollte einen Turm bauen, aber er konnte ihn nicht fertigstellen. Oder stellt euch vor, ein König will gegen einen anderen König in den Krieg ziehen. Setzt er sich dann nicht als erstes hin und überlegt, sind 10.000 Mann stark genug, um gegen einen Feind anzutreten, der mit 20.000 Mann anrückt? Wenn nicht, dann schickt er besser Unterhändler, solange der Gegner noch weit weg ist. Die sollen Friedensverhandlungen führen. So gilt auch, wer von euch nicht alles aufgibt, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Salz ist etwas Gutes, aber wenn das Salz nicht mehr salzt, wie kann es wieder salzig werden? Es ist weder für den Acker noch für den Misthaufen zu gebrauchen, also wirft man es weg. Wer Ohren zum Hören hat, soll gut zuhören. Viele Leute begleiten Jesus auf seinem Weg. Jesus nimmt dies zum Anlass, über Nachfolge zu reden. Was sind die Bedingungen, wenn man Jesus nachfolgen will? Wer Jesus nachfolgen will, für den muss Jesus zur wichtigsten Person werden. Es ist nicht möglich, Jüngerin oder Jünger von Jesus zu sein und gleichzeitig noch weitere Ziele zu verfolgen. Wie Nachfolge in der Praxis aussieht, zeigt Lukas uns am Beispiel der ersten Jünger. Hierzu gehen wir in das 5. Kapitel zurück. Jesus ist in Kapernaum. Jesus predigt dort in der Synagoge. Jesus heilt Menschen. Und so heilt Jesus auch die Schwiegermutter von Simon Petrus. Und dieser Simon Petrus ist einer der Jünger von Jesus. Simon ist Fischer. Er arbeitet mit anderen Fischern zusammen, zum Beispiel mit Jakobus und Johannes. den Söhnen von Zebedäus. Und eines Tages besucht Jesus sie an ihrem Arbeitsplatz. Jesus schenkt den Fischern einen super Fang, der zwei Boote bis an den Rand mit Fischen füllt. Als die Fischer mit beiden Booten wieder an Land sind, ruft Jesus die drei Männer in seine Nachfolge. Daraufhin lassen Simon Petrus, Jakobus und Johannes ihre Boote, ihre Mitarbeiter und sogar die Fische, die sie gefangen hatten, zurück. Lukas schreibt, da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten Jesus. Lukas 5, Vers 11. Diese drei Männer geben alles auf, um Jesus zu folgen. Ähnlich geht es wenig später Levi, dem Zolleinnehmer. Der saß an seiner Zollstation. Jesus sagte zu ihm, komm, folge mir. Da ließ Levi alles zurück, stand auf und folgte ihm. Lukas 5, 28. Übrigens organisierte Levi später für Jesus ein großes Festessen in seinem Haus. Hierzu lud Levi viele andere Zolleinnehmer ein. Und wir sehen dadurch, dass Levi sein Haus nicht aufgegeben hatte. Aber Levi lud Jesus in sein Haus ein. Jesus war bei Levi Ehrengast. Levi nutzte sein Haus, um noch viele andere Zolleinnehmer mit Jesus in Kontakt zu bringen. Wir finden im Lukas-Evangelium auch ein Beispiel für jemanden, der nicht alles aufgeben wollte, um Jesus nachzufolgen. Ausführlich berichtet Lukas uns von einem der führenden Männer des jüdischen Rats. Dieser Mann fragte Jesus, guter Lehrer, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Lukas 18, Vers 18. Jesus fordert diesen Mann auf, eins fehlt dir noch, verkaufe alles, was du hast und verteile das Geld an die Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir. Diesem Mann war es ein Anliegen, mit seinem Leben Gott zu gefallen. Gottes Gebote hielt der Mann bereits ein. Allerdings verlangte Jesus mehr von diesem Mann. Der Mann sollte mehr tun, als nur Gottes Gebote einzuhalten. Nun war dieser Mann sehr reich, lesen wir. Als Jesus von ihm forderte, allen Besitz zu verkaufen und das Geld den Armen zu geben, wurde der Mann sehr traurig. Die Kosten, Jesus konsequent nachzufolgen, schienen ihm unüberwindbar hoch zu sein. Auf seinen Besitz wollte der Mann nicht verzichten. Aus diesem Gespräch zwischen Jesus und dem reichen Mann können wir etwas lernen. Was Jesus von dem Mann fordert, ist mehr als was Gottes Gebote fordern. Auch Gottes Gebote fordern, den Armen zu helfen, aber Gottes Gebote, ich beziehe mich jetzt auf die Gesetze im Alten Testament, Gottes Gebote fordern niemanden auf, alles wegzugeben. Jesus hingegen hat den reichen Mann genau dazu aufgefordert. Jesus geht also mit seiner Forderung weiter, als Gottes Gebote gehen. Wir sehen aber auch, dass Jesus selbst genau das tut, was er auch von dem reichen Mann fordert. Jesus selbst hat alles verschenkt, um es unter den Armen zu verteilen. Der Apostel Paulus formuliert dies in seinem Brief an die Philipper. Er, Jesus Christus, war von göttlicher Gestalt, aber er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, so wie ein Dieb an seiner Beute festhalten würde. Er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes an. Er wurde in allem den Menschen gleich In jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis in den Tod, ja, bis in den Tod am Kreuz. Das ist aus dem Philipperbrief, Kapitel 2, die Verse 6 bis 8. Jesus war gehorsam bis in den Tod. Das ist eine steile Aussage. Dieser Gehorsam von Jesus ist übrigens nicht einfach nur der Gehorsam seinem Vater gegenüber. Manchmal wird ja gesagt, dass Gott, der Vater, diesen Gehorsam von seinem Sohn, Jesus Christus, gefordert hat. Oder wir hören, dass dieser Gehorsam von Jesus nötig war, um eine alte Schuld zu begleichen. Ich denke, diese Erklärungsversuche greifen zu kurz. Ich will erklären, was ich damit meine. Jesus Christus war gehorsam bis in den Tod am Kreuz. Das schreibt Paulus und da stimmen wir auch gerne zu. Wir sagen dann, Jesus Christus hat alles für uns getan, damit wir das ewige Leben haben können. Und ja, das ist richtig. Jesus Christus hat alles für uns getan, als er am Kreuz für uns gestorben ist. Dem können wir nichts mehr hinzufügen. Schließlich setzen wir unser Vertrauen in Jesus Christus. Wir glauben nicht an unsere eigenen Werke. Das ist aber nicht alles. Wenn wir hier stehen bleiben, oder wer hier stehen bleibt, der folgt Jesus noch nicht nach. Jesus sagt, wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, kann nicht mein Jünger sein. Wer Jesus nachfolgen will, der beruft sich nicht nur auf den Tod von Jesus, um selbst das Leben zu haben. Wer Jesus nachfolgen will, der setzt selbst sein Leben ein, so wie Jesus es getan hat. Wer Jesus nachfolgt, der gibt sein eigenes Leben auf. Schließlich hat Jesus genau das auch getan. Jesus nachzufolgen bedeutet, denselben Weg zu gehen, den Jesus auch gegangen ist. Vielleicht müssten wir statt Jesus nachfolgen sagen, Jesus nachmachen. Dann wird es deutlicher. Die Zuhörer von Jesus wussten, was ein Kreuz ist. Die römische Besatzungsmacht kreuzigte immer wieder Menschen, die sich gegen ihre Macht auflehnten. Wurde jemand zum Tod am Kreuz verurteilt, musste dieser den Querbalken des Kreuzes durch die Stadt tragen, vielleicht sogar das ganze Kreuz. Alle konnten dann sehen, dieser Mensch ist zum Tod verurteilt. Das ist jetzt sein letzter Weg. Wer sein Kreuz trägt, der gibt sein Leben auf. Genau diese Selbstaufgabe ist die Bedingung, die Jesus an seine Nachfolgerinnen und Nachfolger stellt. Jesus fordert dabei nur das, was er selbst auch tut. Jesus selbst nimmt das Kreuz auf sich. Jesus geht nicht davon aus, dass die vielen Leute, die ihn begleiten, ihm auch wirklich nachfolgen werden. Deshalb redet Jesus von den Kosten der Nachfolge. Als Beispiel dient ein Mensch, der einen Turm bauen will. Viele bauen sich ein Haus. Ein Turm hingegen ist schon etwas Außergewöhnliches. Das Fundament muss besonders gut sein, um das hohe Gewicht des Turms tragen zu können. Und je höher der Turm wird, desto anstrengender wird es, das Baumaterial hinaufzuschaffen. Es kann also leicht passieren, dass jemand die Kosten für einen Turm unterschätzt. Dann werden sich die Nachbarn über diese Bauruine lustig machen. Wenn man so ein Projekt umsetzen will, dann sollte man also zuerst die Kosten berechnen. Wer einen Turm baut, der hat sich normalerweise auch gut überlegt, wie er den Bau zu Ende bringen kann. Jesus illustriert seinen Gedanken durch ein weiteres Beispiel. Ein König muss einen Krieg führen. In so einer Situation wird sich der König überlegen, ob er überhaupt genug Leute hat, um siegen zu können. Vielleicht ist es besser, Friedensverhandlungen zu führen. Bei solchen Verhandlungen muss man zu Zugeständnissen bereit sein, vor allem dann, wenn der Gegner stärker ist. Aktuelle Beispiele gibt es ja. Beide Beispiele sollen uns zeigen, wer Jesus nachfolgen will, der sollte vorher die Kosten überschlagen. Bin ich wirklich bereit, alles daran zu setzen, Jesus nachzufolgen? Bin ich bereit, ohne Kompromisse den Weg zu gehen, den Jesus geht? Es reicht nicht aus, Jesus gut zu finden. Es reicht nicht aus, die Werte von Jesus zu teilen. Wer von euch nicht alles aufgibt, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Wir richten unser ganzes Leben an Jesus aus, wenn wir Jesus nachfolgen. Jesus hat sein Leben aufgegeben für uns. Jesus nachzufolgen heißt, dass wir unser Leben aufgeben für ihn. Ich möchte noch einmal auf die Frage des Gehorsams zurückkommen. Jesus war gehorsam bis zum Tod am Kreuz, schreibt Paulus. Hier steht im Hintergrund kein fordernder Vater. Hier geht es nicht darum, durch ein persönliches Opfer eine Schuld auszugleichen. Es geht um Gottes Reich. Gottes Reich folgt einem Grundsatz. Gott schenkt uns das Leben, wenn wir unser eigenes Leben aufgeben. Also Gott schenkt uns das Leben, wenn wir unser eigenes Leben aufgeben. Man kann praktisch nicht zwei Leben gleichzeitig in der Hand haben. Das ist Paulus auch deshalb wichtig, weil er diesen Gedanken auf das Miteinander in der Gemeinde bezieht. Er schreibt nicht Eigennutz oder Eitelkeit soll euer Handeln bestimmen, vielmehr achtet in Demut den anderen höher als euch selbst, in Vers 3 aus diesem selben Kapitel Philipper 2. Wenn wir versuchen, unser Leben festzuhalten, sind wir noch nicht bereit für Gottes Geschenk. Der Reiche muss erst arm werden, damit Gott ihn reich machen kann. Der Starke muss erst schwach werden, damit Gott ihm Kraft schenken kann. Zum ewigen Leben kommt man durch Sterben. Das ganze Reich Gottes ist darauf aufgebaut, dass wir dem himmlischen Vater vertrauen. Das ist der Gehorsam, den wir zuerst bei Jesus selbst sehen, indem wir Jesus kompromisslos nachfolgen, drücken wir unser Vertrauen in unseren himmlischen Vater aus. Diese Selbstaufgabe vergleicht Jesus mit Salz. Salz ist durch und durch salzig. Salz wird übrigens nicht schlecht. Man kann es Millionen von Jahren aufbewahren. Aber wenn man nicht aufpasst, wird Salz feucht. Feuchtes Salz bleibt im Salzstreuer kleben. In trockenem Zustand lässt sich Salz gut verwenden. Im Bild gesprochen soll unser Leben pures Salz sein, nicht vermischt mit Feuchtigkeit, denn die macht alles unbrauchbar. So wie gutes Salz kompromisslos salzig ist, so sollen wir Jesus nachfolgen ohne Kompromisse. Jesus nimmt uns nicht das Leben. Jesus bietet uns das Leben an. Und dieses Leben ist Teil von Gottes Reich. Das Leben, welches Jesus uns schenkt, ist geprägt vom Vertrauen auf den himmlischen Vater. Wir geben alles auf, weil wir Jesus nachfolgen wollen. Das drücken wir übrigens auch in der Taufe aus. Wir sterben. Wir haben kein eigenes Leben mehr. Wir bekommen von Jesus neues Leben. Wir setzen unsere Hoffnung auf die Auferstehung. Wir gehen den Weg, den Jesus auch gegangen ist. Wir folgen Jesus nach. Wir machen Jesus nach. Wir stehen nicht mehr nur staunend vor dem Kreuz, wo Jesus für uns starb, wie wir vorhin gesungen haben, sondern wir nehmen Jesus zum Vorbild und setzen unser Leben ebenfalls ein im Blick auf Gottes Reich. Was ist denn nun mit den Kosten? Kann jemand sagen, die Kosten sind mir zu hoch, dann baue ich eben doch keinen Turm. Natürlich, bei einem Turm kann man entscheiden, ihn nicht zu bauen. Aber der König im zweiten Beispiel hat keine Wahl. Der Gegner mit seiner deutlichen Übermacht ist bereits im Anmarsch. Dieser König muss auf jeden Fall eine Antwort finden. Der Frage, die Jesus uns stellt, können wir nicht ausweichen. Wenn wir Jesus nicht auf seinem Weg folgen, können wir keine Jüngerin und kein Jünger von Jesus sein. Es gibt im Lukas-Evangelium noch eine andere Stelle, an der Jesus davon redet, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Im Kapitel 9, Jesus sagte zu allen Jüngern, wer zu mir gehören will, darf nicht an seinem Leben hängen. Er muss jeden Tag sein Kreuz auf sich nehmen und mir auf meinen Weg folgen. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer sich aber zu mir bekennt und deshalb sein Leben verliert, der wird es retten.